Lieben, ihr schaut schon die ganze Zeit auf dieses Bild und ihr habt erkannt, das ist diese Sturmstillungsgeschichte. Das ist der heutige Evangeliumstext und auch der Predigttext, die stürmischen Zeiten. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Und am Abend dieses Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? In 6 Versen gelingt es dem Evangelisten Markus, den Stoff für so einen Hollywood-Katastrophenfilm unterzubringen. Wir schauen auf dieses Bild von Sieger Köder wie im Film. Eigentlich eine undramatische abendliche Bootstour wird durch unerwartete Fallwinde, nein, eigentlich kann man das erwarten, ich war am See Genezareth, da kommen tatsächlich Fallwinde und da kann es schon mal zu solchen Turbulenzen kommen. Aber es ist auch nicht alltäglich. Und hier wird jetzt aus dieser Heimfahrt von einem Ufer zum anderen ein Drama. Und die Passagiere bangen um ihr Leben, während der gelassene Held seelenruhig schläft. Und die Hoffnungslosen in ihrer Todesangst flehen um Hilfe. Und der Held spielt lässig seine Kräfte aus und fragt dann sogar hinterher in die Runde: Was habt ihr denn? Was ist los mit euch? Was seid ihr so furchtsam? Was seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch kein Glauben? Habt ihr noch kein Vertrauen? Viele von uns werden diese Geschichte von Kindesbeinen an schon kennen. Aber es ist beileibe keine Kindergeschichte. Kurt Marti, der christliche Dichter, meinte: Wenn wir uns nur an diesem Naturwunder der Sturmstillung aufhalten und es so lesen, dann seien wir auf dem Holzweg. Also was kann diese Geschichte wollen? In dem Text spürt man, da ist schon eine Vollmacht in Jesus, die eigentlich erst erkannt werden kann, wenn er durch Kreuz hindurch der Auferstandene ist. Die, die das Evangelium aufgeschrieben haben, die schauen jetzt zurück und sagen: Wer war denn das wirklich? Er war in besonderer Weise Gottes Sohn. Damals auf der Erzählperspektive wusste man das ja noch gar nicht so genau. Die Jünger haben sich unglaublich erschrocken über beides, über die Wellen und über Jesus auch. Was ist denn das jetzt für ein? Und so kommt dieses Vorösterliche, wo man noch nichts weiß, irgendwie von dem Göttlichen, das auch in Jesus aufscheint, jedenfalls noch nicht im Vollsinn, zusammen mit dieser Erzählperspektive. Da ist es einfach ein Drama mit offenem Ausgang. Wir könnten auf dieser Erzählebene es auch so sehen, da malt uns Markus den exemplarisch glaubenden Menschen vor Augen, Jesus. Der sagt ja, glaub doch bitte ganz genauso wie ich. Ich glaube, es ist eine theologische Geschichte oder eine Geschichte von Angst und Vertrauen in diese Geschichte hineingewoben. Unabhängig davon, dass da Fallwinde tatsächlich auf den See Genezareth kommen, dass man stürmische Zeiten da im Sinne von diesem Wassersturm erlebt hat. Aber ich glaube, überliefert ist diese Geschichte, weil sie uns etwas sagt über uns selber. Wie komme ich vom Ufer der Angst an das Ufer des Vertrauens und was passiert dazwischen? Der Glaube ist das Thema. Und die Vollmacht Jesu besteht vor allen Dingen erstmal im Glauben. In dem Glauben, der sagt, ich werde am Leben bleiben oder ich werde sterben, jawohl. Da kann ich ganz gemütlich schlafen, weil ich vertraue, dass ich dann auch dann in Gottes Hand bin. Aber schon frech, ne? Dass der seine Freunde da so konfrontiert. Es ist völlig natürlich, dass man da Todesangst hat. Meister, fragst du nicht, dass wir umkommen? Hallo Jesus, du fragst, ob wir sie nicht alle mehr haben. Wir fragen dich, hast du sie noch alle? Natürlich haben wir Angst in dieser Welt. Aber es kann schon sein, warum die Besatzung da umkommt, ist vielleicht auch ihre Angst vor dem Untergang des Vertrauens. Wenn alle Kontrolle einfach dahin ist, wie geht denn das dann weiter? Und das haben wir jetzt auch aus den Berichten aus Riga und Bethlehem gehört. Eigentlich ist es Gott ja mit im Boot und auf diesem Bild, das ihr nachher mit nach Hause nehmen könnt als Karte, ist ja dieses Weiß zu sehen. Und eigentlich wäre doch diese weißen Wogen, die eigentlich bedrohlich sind, weiß ist die Farbe des Göttlichen, so kann man es sehen, da würde schon ein Weg durchgehen und der Wasser schöpft, der schöpft Weißes aus. Eigentlich schüttet er auch Gott mit aus. Oder das Gottvertrauen, dass der schon irgendwie da ist. Aber ganz menschlich, so geht es mir doch auch und dir vielleicht auch. Ja, wie sitzen wir da in diesem Boot des Vertrauens? Und wenn wir es auf uns anwenden, wir sind immer mal wieder gefragt, wie tragfähig ist unser Glaube? Es kann ein Spiegel sein für meinen eigenen Glauben. Und die Zeiten sind stürmisch und der Dr. Mitri Raheb, Präsident der Al-Kalima-Universität in Bethlehem, der sagt, für die Menschen in Gaza steht das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern sie sind am Ersticken. Und er sagt, das haben wir vorhin auch gehört, es sind die Menschen, nicht Jesus, die schlafen. So empfindet er das. Ich will mir kein Urteil darüber erlauben. Er empfindet es so, dass die internationale Gemeinschaft im Großen und Ganzen die Palästinenser verlassen hat. Was immer noch viel israelfreundliche Politik ist und wir da am Ersticken sind, am Ertrinken. Und ich höre, wenn ich Dimitri Raab höre, auch diesen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er hat auch ehrlich darüber berichtet, dass das auch seinen Glauben anficht, wenn da alles in Schutt und Asche liegt. Und in Lettland, sie bereiten sich vor für Verstecke in ihren Kellern. Und bereiten sich darauf vor. Das ist schon stürmisch und vielleicht ist Gott, der Jesus ist ja total erleuchtet, weil er sich auch durch Erleuchten lässt von dem Weißen, von dem Göttlichen. Und deshalb hat er eine innere Ruhe. Das ist hier ganz ideal natürlich dargestellt und so richtig konfrontativ. Aber Markus wollte seine Hörer damals konfrontieren. Und dieser Text dient auch heute vielleicht zu einer Irritation. Wie ist das bei mir? Und den Deutschen insgesamt, nicht allen, sagt man ja nach, wir sind eher so von der Grundenergie oder Grundbefindlichkeit ängstlich. Es gibt das Enneagramm, 9 Typen, Persönlichkeitstypen. Wie man so ist, ist man nicht rechtlich, ich bin ein Hilfstyp, ich bin ein Machtmensch oder ich bin ein Pflichttyp und ein ängstlicher Mensch oder ich bin ein freudiger Typ. Und den Deutschen spricht man so, ihr seid die 6. Ja? Ihr seid die Pflichtbesessenen und ihr seid die Ängstlichen. Und jetzt vergleiche ich das, was wir gerade an den Berichten gehört haben, mit unserer Sicherheit, mit unserem Sicherheitsbedürfnis in Deutschland. Natürlich gibt es da Anschläge. Und die sind total, man kann über die Sicherheitsgeschichten sprechen, da sind Fehler gemacht worden. Aber die Syrer und Afghanen und wie auch immer, die irgendwie auch kaserniert sind, warum flippt mich noch viel mehr aus bei diesen Umständen? Ja? Wie sicher ist das immer noch? Und wie bedroht fühlt man sich heute und wie wird das politisch aufgenommen, diese Unsicherheit und diese Angst und politisch auch ausgenutzt, wenn wir mal diese Geschichten hören, die wir gerade gehört haben aus Bethlehem, Gaza, Riga. Eugen Drewermann deutet die Bibel auch tiefenpsychologisch. Und er sagt über die Frage, die Jesus hier stellt, wenn er Jesus an uns Menschen Fragen richtet wie diese, handelt es sich um grundsätzliche Anfragen, die wir Menschen um unser Selbstbild uns irgendwann einmal unausweichlich stellen müssen. Und natürlich, ich würde das Bild natürlich nicht so lesen, dass man da nicht auch anpacken muss, dass man nicht auch helfen muss. Das ist ja, was der Mitri vermisst. Sonntagsreden nützen es nicht, sondern wir brauchen ganz was Tatkräftiges. Es gibt etwas zu rudern und es gibt auszuschöpfen von Bedrohlichen, natürlich. Aber die Geschichte ist nicht in allen Teilen zu übertragen. Die Grundfrage ist, wie kommst du vom Ufer der Angst an das Ufer des Vertrauens? Und es ist ja eigentlich auch eine Gemeinschaft, die da rudert und schöpft. Und wir sind eine Gemeinschaft und pflegen jetzt sogar mental und spirituell die Freundschaft mit unseren Partnern in anderen Ländern. Und wir können uns gegenseitig stützen und helfen. Und manchmal sind das nur spärliche Mails vielleicht. Wenn Besuche möglich sind, ist das eine Stärke. Und die Not allein schon mal nicht für sich selbst zu tragen, sie jemandem anzuvertrauen, wäre wichtig. Christliche Gemeinde möge doch ein Ort sein, wo du sagst, ja, Matthias, natürlich ist das da alles schlimmer in Bethlehem. Aber ich habe halt auch Angst und mir geht es halt auch schlecht. Richtig. Du bist in einer Gemeinschaft, wo du das hoffentlich nicht nur in deiner eigenen kleinen Seele ausmachst, in deinem stillen Kämmerlein, sondern dass du es teilst. So wie diese Briefe, die wir gehört haben, auch etwas teilen von der Befindlichkeit. Und dass wir das gemeinsam auch meistern und gemeinsam Gott auch klagen und fragen und dann wieder loben und wieder im Körpergebet oder wie auch immer spüren, da ist Verbundenheit, da ist etwas, was trägt, was höher ist als all meine Vernunft. Diesen Glauben, diesen Vertrauen kann ich nicht machen, aber ich kann mich hinhalten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.